Das Bekenntnis. Obwohl die Gläubigen durch Christus angenommen werden, werden auch ihre guten Werke in ihm angenommen, nicht so, als ob sie in diesem Leben vor Gott völlig untadelig und unsträflich wären, sondern weil er, indem er sie in seinem Sohn ansieht, gerne das annimmt und belohnt, was aufrichtig ist, auch wenn es mit vielen Schwachheiten und Unvollkommenheiten behaftet ist. Westminster Bekenntnis, Kapitel 16, Abschnitt 6. Einleitung. Ein Satz, der mit obwohl beginnt, verspricht eine Wende. Wer im Deutschen obwohl sagt, hat bereits ein Zugeständnis gemacht und bereitet nun den Gegensatz vor, der alles ins rechte Licht rücken wird. Obwohl das Wetter schlecht war, gingen wir spazieren. Obwohl ich wenig geschlafen hatte, war ich wach. Das erste Glied räumt ein, was nicht zu bestreiten ist, das zweite Glied setzt etwas dagegen, das stärker ist. Der sechste Abschnitt des 16. Kapitels ist ein einziger großer Obwohlsatz. Die fünf vorangehenden Abschnitte haben das Zugeständnis formuliert, unsere Werke sind nur dann gut, wenn Gott sie geboten hat. Sie sind Früchte des Glaubens, nicht seine Wurzel. Ihre Kraft stammt ganz aus dem Geist Christi. Wir erreichen das Maß des Gesetzes niemals. Wir können durch sie nichts verdienen, denn sie sind befleckt, unvollkommen, und das Missverhältnis zu dem, was uns verheißen ist, ist unendlich. Fünf Abschnitte lang haben die Väter von Westminster niedergerissen, was das menschliche Herz an Verdiensten aufzurichten sucht. Fünf Abschnitte lang haben sie den Stolz des natürlichen Menschen bloßgelegt, der meint, seine guten Taten könnten vor Gott etwas gelten. Sie haben keinen Stein auf dem anderen gelassen. Das Gebäude menschlicher Selbstgerechtigkeit liegt in Trümmern. Und nun, im sechsten Abschnitt, kommt die Wende. Obwohl der Gläubige durch Christus angenommen wird, das heißt, obwohl seine Person durch Christus angenommen ist, obwohl seine Rechtfertigung allein auf dem Werk eines anderen ruht, obwohl er selbst vor Gott nichts vorzuweisen hat, werden auch seine guten Werke in Christus angenommen. Das ist die Pointe, auf die alles zulief. Nicht. Der Gläubige wird angenommen, und seine Werke sind bedeutungslos. Nicht, der Gläubige wird angenommen, und seine Werke verstauben in einer Ecke des göttlichen Gedächtnisses, unbeachtet, ungewürdigt. Sondern, der Gläubige wird angenommen, und seine Werke werden mit ihm angenommen. Gott sieht sie. Gott gefallen sie. Gott belohnt sie. Nicht, weil sie vollkommen wären. Sondern, weil er sie in seinem Sohn ansieht. Wer diesen Satz überhört, hat das ganze Kapitel nicht verstanden. Er bliebe stehen bei der Demütigung des Abschnitts 5 und käme nie bei der Freude des Abschnitts 6 an. Er wüsste, dass er nichts verdienen kann. Aber er wüsste nicht, dass seine Werke dennoch wertvoll sind in den Augen seines Vaters. Die Väter von Westminster waren keine Verkünder einer freudlosen Theologie, die dem Gläubigen jede Ermutigung raubt. Sie wussten, dass der gnädige Gott, der die Person annimmt, auch das Werk annimmt und dass diese doppelte Annahme der tiefste Trost ist, den ein Christ in diesem Leben empfangen kann. Die biblischen Grundlagen. Der Apostel Paulus erhebt im ersten Kapitel des Epheserbriefes einen Lobpreis, der den Grund legt für alles, was der sechste Abschnitt entfaltet. Dreimal in 11 Versen fällt das Wort, das die Theologen der Reformation auf den Begriff der Annahme gebracht haben, in dem Geliebten. Gott hat uns gesegnet in Christus, erwählt in ihm, vorherbestimmt durch Jesus Christus, und der Lobpreis gipfelt in dem Satz, zu dem Preis seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. Das griechische Wort für begnaden ist Echaritzen, ein Verb, das vom selben Stamm kommt wie Charis, Gnade. Paulus sagt nicht, Gott hat uns Gnade erwiesen. Er sagt, Gott hat uns in Gnade getaucht, in Gnade eingehüllt, durch und durch zu Begnadeten gemacht, und dies alles in dem Geliebten. Der Geliebte ist der Sohn. Die Annahme des Sünders geschieht im Sohn, durch den Sohn, zusammen mit dem Sohn. Wer in Christus ist so in Gottes Augen, wie Christus in Gottes Augen ist. Wenn nun die Person des Gläubigen in Christus angenommen ist, was geschieht dann mit seinen Werken? Petrus gibt die Antwort in einem Bild, das dem Tempel entnommen ist und das jeder Jude sofort verstand, und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Die geistlichen Opfer, von denen Petrus spricht, sind die guten Werke der Gläubigen, Gebet, das nicht im Tempel, aber im Herzen aufsteigt, Liebe, die nicht im Rauch des Altars, aber im Dienst am Nächsten sichtbar wird, Hingabe, die nicht in Rindern und Böcken, aber im lebendigen Opfer des eigenen Leibes besteht. Petrus sagt nicht, diese Opfer seien vollkommen. Er sagt, sie sind Gott wohlgefällig, aber er fügt die drei Worte hinzu, die alles verändern, durch Jesus Christus. Das Opfer des Christen geht nicht unmittelbar zu Gott, als könnte es aus eigener Reinheit bestehen. Es geht durch Christus, und auf diesem Weg wird es gereinigt, geheiligt, angenommen. Wie das Wasser des Jordan den aussätzigen Nehmann reinigte, so reinigt die Mittlerschaft Christi das befleckte Werk des Gläubigen, ehe es vor den Thron Gottes gelangt. Das Gleichnis von den anvertrauten Talenten führt diesen Gedanken weiter und zeigt, dass Gott die Werke der Seinen nicht nur annimmt, sondern belohnt. Der Herr, der seinen Knechten die Talente anvertraut hat, kehrt zurück und ruft die treuen Knechte zu sich. Dem Ersten spricht er, recht so, du frommer und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen, geh hinein zu deines Herrn Freude. Beachtenswert ist, was der Herr hier sagt und was er nicht sagt. Er sagt nicht, du hast vollkommen gearbeitet, kein Fehler ist unterlaufen, deine Arbeit war makellos. Er sagt, du bist treu gewesen. Die Betonung liegt auf der Treue, nicht auf der Vollkommenheit. Der Knecht hat mit dem gearbeitet, was ihm gegeben war. Er hat es nicht vergraben, nicht verschwendet, sondern treu eingesetzt. Das genügt. Der Lohn, der ihm zuteil wird, steht in keinem Verhältnis zu seiner Arbeit. Auf 5 Talente folgt die Herrschaft über viele Städte. Auf ein Leben der Treue folgt die Freude des Herrn. Das ist Lohn, aber es ist Lohn der Gnade, nicht des Verdienstes. Ein Vater, der seinem Kind nach vollbrachter Aufgabe eine Belohnung gibt, wird nicht zum Schuldner seines Kindes. Er bleibt der Gebende, der aus Liebe schenkt, nicht aus Pflicht erstattet. Der Hebräerbrief, der große Brief vom besseren Hohepriester, hält einen Vers bereit, der wie eine Zusammenfassung des 6. Abschnitts gelesen werden kann, denn Gott ist nicht ungerecht, dass er euer Werk vergesse und die Arbeit der Liebe, die ihr um seines Namens willen getan habt, da ihr den Heiligen dientet und noch dient. Der Satz fällt auf, denn er spricht von Gottes Gerechtigkeit im Zusammenhang mit seinen Verheißungen, nicht im Zusammenhang mit unseren Verdiensten. Gott wäre ungerecht gegen sich selbst, gegen sein eigenes Wort, gegen seine eigene Zusage, wenn er die Werke der Liebe seiner Kinder übersehe. Nicht weil diese Werke ihn verpflichteten, sondern weil er sich selbst verpflichtet hat, sie zu sehen und zu belohnen. Der Verfasser des Hebräerbriefes wagt, Gottes Gerechtigkeit als Grund der Ermutigung anzuführen, nicht fürchten, dass die Mühe umsonst gewesen sei. Nicht zweifeln, dass der unsichtbare Gott das Verborgene sieht. Gott ist nicht ungerecht. Er vergisst nicht. Er übersieht nicht. Er belohnt. Derselbe Brief fügt einen weiteren Baustein hinzu, der dem Gläubigen zeigt, was für Werke Gott tatsächlich gefallen, wohl zu tun und mitzuteilen vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott wohl. Der Verfasser verwendet das Wort Opfer, Thysia, das an den Tempelkult erinnert und das Petrus in seinem Brief aufgreift. Die Werke der Barmherzigkeit, das Teilen mit den Bedürftigen, die schlichte Nächstenliebe, das sind die Opfer, die Gott gefallen. Nicht prächtige Zeremonien, nicht aufwendige Rituale, nicht spektakuläre Entsagungen. Sondern das Brot, das mit dem Hungernden geteilt wird, das Kleid, das den Frierenden wärmt, der Besuch, der den Einsamen aufrichtet. Diese Werke sind selten vollkommen. Der Geber mag einen Anflug von Selbstgefälligkeit verspüren, während er gibt. Der Helfer mag sich ärgern, dass seine Hilfe nicht gedankt wird. Und dennoch, Gott gefallen solche Opfer. Sie gefallen ihm nicht, weil sie makellos wären. Sie gefallen ihm, weil er sie durch Christus sieht. Paulus endlich gibt den Messstab an, nachdem Gott die Werke der Seinen bemisst. Er schreibt an die Korinther, die eine Kollekte für die hungernden Geschwister in Jerusalem sammeln, denn wenn der gute Wille da ist, so ist er wohlgefällig nach dem, was er hat, nicht nach dem, was er nicht hat. Das ist das Prinzip der göttlichen Buchführung, das jeder menschlichen Abrechnung entgegensteht. Menschen messen das Ergebnis. Gott misst die Bereitschaft. Menschen fragen nach dem Betrag. Gott fragt nach dem Herzen. Die Witwe, die 2 Schärflein in den Gotteskasten legt, gibt mehr als die Reichen, die von ihrem Überfluss geben, denn sie gibt mit einem Herzen, das alles hingibt. Gott rechnet nicht mit Dezimalstellen, sondern mit Aufrichtigkeit. Ein Werk, das mit schwachen Kräften und unter tausend Hemmnissen getan wird, aber mit einem Herzen, das Gott liebt, wiegt in Gottes Augen mehr als ein vollkommenes Werk, das aus kalter Pflichterfüllung geleistet wird. Das heißt nicht, dass Gott die Vollkommenheit nicht forderte. Es heißt, dass er die Aufrichtigkeit annimmt, weil er sie in Christus sieht, und dass er sie belohnt, weil er ein gnädiger Vater ist. Was die Westminster-Väter meinten. Die Westminster-Väter schrieben diesen Abschnitt als krönenden Abschluss einer theologischen Bewegung, die mit dem ersten Satz des Kapitels begann. Die Bewegung verlief vom Äußeren zum Inneren, vom Offensichtlichen zum Verborgenen, von der Abgrenzung gegen Rom zur Tröstung der Gewissen. Der erste Abschnitt definierte, was ein gutes Werk überhaupt ist, nur das von Gott Gebotene, nichts von Menschen Erdachtes. Der zweite entfaltete den siebenfachen Zweck der guten Werke, Dankbarkeit, Heilsgewissheit, Erbauung, Schmuck des Evangeliums, Stopfen der Mäuler der Widersacher, Ehre Gottes, Frucht zur Heiligkeit. Der dritte bohrte tiefer und fragte nach der Quelle, die Fähigkeit zu guten Werken stammt gänzlich aus dem Geist Christi, und ohne sein tatsächliches, gegenwärtiges Wirken kann der Gläubige nichts Gutes vollbringen. Der vierte stieß bis zur Unmöglichkeit der Übergebühr vor, selbst die höchste in diesem Leben erreichbare Stufe des Gehorsams bleibt weit hinter dem zurück, was Gott fordern kann. Der fünfte sprach das entscheidende Nein, kein Verdienst. Kein Anspruch. Keine Möglichkeit, dass ein Geschöpf den Schöpfer zum Schuldner machte. Und dann, nach dieser Folge von Eingrenzungen, Einschränkungen und Verneinungen, kommt der sechste Abschnitt mit einem großen Dennoch. Das englische Original hat notwithstanding, ein gewichtiges Wort, das im Deutschen nur unvollkommen mit obwohl oder dennoch wiedergegeben werden kann. Es ist das Wort, das eine Bresche in die Mauer der Verneinungen schlägt. Der Turm der menschlichen Verdienste liegt in Trümmern, gewiss. Aber in den Trümmern liegt ein Schatz. Die guten Werke des Gläubigen sind nicht wertlos, nur weil sie nicht verdienstlich sind. Sie sind Gott wertvoll, nicht weil sie den Maßstäben göttlicher Gerechtigkeit genügten, sondern weil der, der sie tut, in Christus angenommen ist und weil Christus sie mit seiner eigenen Vollkommenheit bedeckt. Die Väter fügen sofort eine Klarstellung hinzu, die jedes Missverständnis ausschließt. Die guten Werke des Gläubigen sind nicht in diesem Leben vor Gott völlig untadelig und unsträflich. Der sechste Abschnitt widerruft nicht den fünften. Er baut auf ihm auf. Die Werke bleiben unvollkommen, befleckt, mit Schwachheiten durchsetzt. Der Gläubige, der meint, seine Werke seien nun so rein, dass sie keiner Vergebung mehr bedürften, hat den sechsten Abschnitt nicht verstanden. Aber der Gläubige, der meint, seine Werke seien Gott gleichgültig, weil sie unvollkommen sind, hat ihn ebenfalls nicht verstanden. Die Väter schlagen einen schmalen Pfad ein, der zwischen zwei Abgründen verläuft, rechts die Anmaßung, die meint, die eigenen Werke könnten vor Gott bestehen, links die Verzweiflung, die meint, die eigenen Werke seien Gott nichts wert. Der Pfad heißt, Annahme in Christus. Der letzte Satz des Abschnitts ist eine Perle reformierter Seelsorge. Gott sieht sie in seinem Sohn an. Der Vater blickt auf das Werk des Gläubigen, aber er blickt durch eine Linse, und die Linse ist der Sohn. Was der Vater durch diese Linse sieht, erscheint in einem Licht, das die Mängel nicht leugnet, aber überstrahlt. Er sieht die Aufrichtigkeit, die Liebe, die Hingabe, die in dem Werk stecken, und er sieht sie von dem Makel befreit, den die sündige Hand des Werkzeugs ihnen beigemischt hat. Das ist kein göttlicher Selbstbetrug, als müsste Gott sich die Augen zuhalten, um das Gute im Menschen zu finden. Es ist das genaue Gegenteil, Gott sieht klarer als jedes Geschöpf, er durchschaut jede Befleckung, jede falsche Absicht, jede versteckte Eitelkeit. Aber er rechnet sie Christus an und rechnet dem Gläubigen die Reinheit Christi zu. Was Gott an unseren Werken erfreut, ist nicht ihre eigene Vortrefflichkeit, sondern das Bild Christi, das er in ihnen erkennt wie ein Vater das Gesicht seines Sohnes im Antlitz des Enkelkindes. Die Väter von Westminster schrieben diesen Abschnitt gegen einen doppelten Irrtum, den römischen, der die Werke für verdienstlich hielt, und den antinomistischen, der die Werke für gleichgültig hielt. Gegen Rom, die Werke begründen nicht die Annahme, sie folgen ihr. Gegen die Antinomer, die Werke sind nicht nutzlos, sie werden belohnt. Der Abschnitt ist eine Via Media, ein schmaler Grat, aber er ist kein Kompromiss. Er ist die genaue Entsprechung dessen, was die Schrift lehrt, wer in Christus ist, dessen Werke sind nicht umsonst. Theologische Tiefe. Calvin hat dieses Verhältnis zwischen der Annahme der Person und der Annahme der Werke mit einer Genauigkeit beschrieben, die ins Herz der Sache dringt. In seiner Auslegung des 5. Mosebuches behandelt er die Verheißung, dass Gott Barmherzigkeit erweise denen, die ihn lieben und seine Gebote halten, und er fragt, wie eine solche Verheißung mit der Lehre von der freien Gnade vereinbar sei. Seine Antwort lautet, Gott krönt seine eigenen Gaben in uns. Er gibt uns die Liebe, mit der wir ihn lieben, und dann belohnt er diese Liebe, als wäre sie unser eigenes Werk. Calvin vergleicht es mit einem Vater, der seinem Sohn ein Feld schenkt und dann den Ertrag dieses Feldes als Leistung des Sohnes anerkennt. Der Sohn hat gearbeitet, ja. Aber das Feld, der Same, die Kraft zur Arbeit, der Regen, die Sonne, alles war Gabe des Vaters. Wenn der Vater den Sohn für die Ernte lobt, lobt er im Grunde seine eigene Freigebigkeit, die sich im Sohn spiegelt. Die guten Werke des Gläubigen sind wie der Regenbogen nach dem Gewitter. Der Regenbogen hat keine eigene Substanz. Er besteht aus gebrochenem Licht, aus Wassertropfen, die die Sonne durchdringt. Wäre die Sonne nicht da, wäre nicht zu sehen. Aber weil die Sonne scheint, leuchtet der Bogen in Farben, die das Herz erfreuen. So haben die Werke des Gläubigen keine eigene Vortrefflichkeit vor Gott. Sie sind gebrochenes Licht, durchsetzt von der Trübung der Sünde. Aber weil die Sonne der Gerechtigkeit durch sie hindurch scheint, weil Christus sie mit seiner Gnade durchdringt, leuchten sie in Farben, die Gott gefallen. Und Gott, der die Sonne geschaffen hat und der weiß, dass der Bogen nichts ist als ein Spiel seines eigenen Lichts, erfreut sich dennoch an ihm wie an einem Werk seiner Hände. Owen hat mit der Eindringlichkeit des Seelsorgers, der das menschliche Herz kennt, über die Aufrichtigkeit als den Grund der göttlichen Annahme nachgedacht. Aufrichtigkeit, so Owen, ist das Gegenteil von Heuchelei. Der Heuchler tut das Gute, um gesehen zu werden oder um Gott zu bestechen. Der Aufrichtige tut das Gute, weil Gott es liebt. Seine Werke sind unvollkommen, seine Absichten sind gemischt, sein Gebet ist zerstreut, aber im tiefsten Grund seiner Seele will er Gott gefallen. Und dieses Wollen, das selbst noch vom Geist gewirkt ist, ist der Grund, warum Gott die Werke des Aufrichtigen nicht verwirft, sondern annimmt. Owen zeigt, dass Gott im alten Bund den Opfern der Armen wohlgefälliger zusah als den Opfern der Reichen, nicht weil die Tauben wertvoller gewesen wären als die Stiere, sondern weil in ihnen mehr Herz war. Das Herz, das liebt, das sich sehnt, das auf Gott hofft und nicht auf die eigene Leistung, dieses Herz sieht Gott, und um dieses Herzens willen nimmt er das Werk an, das aus ihm hervorquillt. Watson legt den Finger auf eine Wunde, die viele Christen kennen, das Gefühl, dass die eigenen Werke so unvollkommen sind, dass sie Gott nur enttäuschen können. Er erzählt von einem Kind, das seinem Vater ein Geschenk macht, ein selbstgebasteltes Etwas, krumm und schief, mit Kleister beschmiert, eine Farbe daneben. Das Kind weiß, dass das Geschenk nicht perfekt ist. Es bringt es zögernd, fast schamvoll, den Blick gesenkt. Aber der Vater sieht nicht das krumme Papier. Er sieht die Liebe, die Hände, die es geformt haben, das Herz, das schenken wollte. Er nimmt das Geschenk, lobt es, stellt es auf den Kaminsims, und das Kind weiß, er hat mich verstanden. Er hat das gesehen, was ich meinte, nicht nur das, was ich machte. So, sagt Watson, nimmt Gott die Werke seiner Kinder an. Er sieht die Absicht hinter dem Werk, die Sehnsucht nach Heiligkeit, die in jedem noch so stümperhaften Gehorsam steckt, und er nimmt das Ganze an, nicht weil es perfekt ist, sondern weil es echt ist und weil Christus für die fehlende Perfektion einsteht. Abrakel behandelt die Frage mit der ihm eigenen Gründlichkeit. Er unterscheidet zwischen der Rechtfertigung, in der die Werke keine Rolle spielen, und der Heiligung, in der sie Gott wohlgefällig sind. Der gerechtfertigte Sünder, so Abrakel, tritt vor Gott mit nichts als Christus. Aber der geheilte Sünder, der geheiligt wird, bringt dann Werke hervor, die Gott gefallen, nicht weil sie seine Rechtfertigung bewirkten, sondern weil sie aus seinem neuen Leben fließen. Es ist wie bei einem Genesenen. Der Arzt hat ihn geheilt, nicht weil der Kranke sich angestrengt hätte, sondern aus reiner Barmherzigkeit. Aber wenn der Genesene dann aufsteht, seinen Teller wäscht, sein Bett macht, dem Nachbarn hilft, freut sich der Arzt daran. Nicht weil diese Tätigkeiten die Heilung verdient hätten. sondern weil sie zeigen, dass die Heilung gewirkt hat. So sieht Gott die guten Werke der Seinen. Sie sind das Aufstehen des Geheilten, der Beweis, dass die Gnade nicht vergeblich war. Bullinger hat von der Zürcher Kanzel herab eine Dimension eingebracht, die besonders dem Schweizer Hörer vertraut klingen mag, die Bundesperspektive. Im Bund, den Gott mit seinem Volk schließt, verheißt er Segen auf den Gehorsam. Das ist kein Handel, kein Duotes, das die römische Theologie aus manchen Schriftstellen herauslas. Es ist die gnädige Zusage des Bundesgottes, dass er die Treue seiner Bundespartner nicht unbeachtet lässt. Bullinger verglich es mit einem Ehebund. Die Frau dient ihrem Mann nicht, um seine Liebe zu verdienen. Sie dient ihm, weil sie seine Liebe schon hat. Aber der Mann, der seine Frau liebt, sieht ihren Dienst, freut sich daran und ehrt ihn. So ehrt Gott den Gehorsam seiner Kinder, nicht um seinetwillen, sondern um ihretwillen, zur Freude des Vaters und zum Trost der Gehorchenden. Der Bund ist die Folie, auf der die guten Werke sichtbar werden, nicht als Voraussetzung der Liebe Gottes, sondern als Antwort auf sie und als Antwort, die Gott gnädig annimmt und belohnt. Anwendung für das reformierte Leben. Erstens, hüte dich vor dem Irrtum, deine Werke seien Gott gleichgültig. Nach 5 Abschnitten der Demütigung könnte ein Christ zu dem Schluss kommen, wenn meine Werke nichts verdienen, dann sind sie auch nichts wert. Wenn sie befleckt sind, dann kann ich ebenso gut gar nichts tun. Wenn Gott mich allein aus Gnade annimmt, dann brauche ich mich nicht um gute Werke zu bemühen. Das wäre ein verhängnisvoller Fehlschluss. Paulus sah ihn kommen und schlug ihn nieder, ehe er aufstehen konnte, sollen wir denn in der Sünde verharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Das sei ferne. Der 6. Abschnitt ist das seelsorgerliche Korrektiv gegen diese Verzerrung. Deine Werke sind Gott nicht gleichgültig. Sie sind ihm wertvoll, kostbar, eine Freude. Nicht weil er auf sie angewiesen wäre, sondern weil er dich liebt und alles liebt, was aus deiner Liebe zu ihm hervorquillt. Eine Mutter, die das gekritzelte Bild ihres Kindes über den Kühlschrank hängt, braucht das Bild nicht. Aber sie liebt es, weil sie das Kind liebt. Gott braucht deine Werke nicht. Aber er liebt sie, und zwar so sehr, dass er sie ewig belohnen wird. Zweitens, mache die Aufrichtigkeit deines Herzens zum täglichen Gebetsanliegen. Das Bekenntnis sagt, dass Gott annimmt und belohnt, was aufrichtig ist. Aufrichtigkeit ist nicht Vollkommenheit. Vollkommenheit hast du nicht, und du wirst sie in diesem Leben nicht erreichen. Aber Aufrichtigkeit kannst du haben, und du kannst um sie bitten. Aufrichtig ist, wer Gott liebt und diese Liebe nicht vortäuscht. Aufrichtig ist, wer seine Sünden nicht beschönigt, sondern bekennt. Aufrichtig ist, wer Gutes tut, nicht um gesehen zu werden, sondern weil Gott es will. David betete, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege. Das Gebet um Aufrichtigkeit ist das Gebet eines Christen, der weiß, dass er keine perfekten Werke vorweisen kann, aber Werke, die aus einem ehrlichen Herzen kommen, und dass Gott solche Werke nicht verschmäht. Drittens, lass dich nicht entmutigen durch die Unvollkommenheit deiner besten Werke. Es gibt eine falsche Demut, die jede eigene Bemühung mit dem Argument niederschlägt, sie sei ja doch befleckt. Aber der 6. Abschnitt erlaubt dir, deine Werke mit anderen Augen zu sehen, mit den Augen Gottes, der sie in seinem Sohn sieht. Dein Gebet war zerstreut, ja. Aber du hast gebetet. Deine Geduld mit deinem Nächsten hätte tiefer gehen können, gewiss. Aber du warst geduldig. Deine Kollekte hätte größer ausfallen können, ohne Frage. Aber du hast gegeben. Der Teufel will, dass du auf das siehst, was an deinen Werken fehlt, und darüber vergisst, dass sie in Christus angenommen sind. Der Heilige Geist will, dass du auf Christus siehst, der deine Werke heiligt, und dann mit neuem Mut ans Werk gehst. Ein Kind, das beim Laufen stolpert, soll wieder aufstehen und weiterlaufen, nicht liegen bleiben und weinen, weil es gestolpert ist. So soll der Christ, der bei seinen Werken gestolpert ist, wieder aufstehen und weitermachen, im Vertrauen darauf, dass der Vater das ehrliche Bemühen sieht und den Fall vergibt. Viertens, halte das Gleichgewicht zwischen Demut und Dankbarkeit. Der 5. Abschnitt lehrt die Demut, du kannst nichts verdienen. Der 6. Abschnitt lehrt die Dankbarkeit, deine Werke werden angenommen und belohnt. Beide Haltungen müssen in einer gesunden Seele zusammenwohnen, wie zwei Schwestern, die sich nicht streiten, sondern ergänzen. Die Demut ohne Dankbarkeit wird zum Missmut, zum mürrischen Dienst, der tut, was er muss, aber keine Freude daran hat. Die Dankbarkeit ohne Demut wird zur Anmaßung, die vergisst, dass alles Gnade ist und nichts Verdienst. Die rechte Haltung des reformierten Christen ist die des Kindes, das weiß, dass es nicht zum Tisch beigetragen hat, aber mit leuchtenden Augen isst, was der Vater ihm vorgesetzt hat, und dann fröhlich aufspringt, um den Tisch abzuräumen, nicht um das Essen abzuarbeiten, sondern weil die Freude am Empfangenen in die Hände drängt und sich im Tun entlädt. Fünftens, erkenne in der Annahme deiner Werke einen Vorgeschmack des Himmels. Was der sechste Abschnitt beschreibt, ist ein gegenwärtiges Abbild dessen, was am jüngsten Tag vollkommen sein wird. Jetzt nimmt Gott die Werke der Seinen an, obwohl sie befleckt sind, weil er sie in Christus sieht. Dann, am Tag der Vollendung, werden die Werke selbst gereinigt sein, und der Vater wird sie annehmen ohne den Umweg über die Vergebung, weil nichts Unreines mehr an ihnen haftet. Jetzt sieht Gott die Tränen der Buße und die Freude des Gehorsams im selben Herzen. Dann werden die Tränen getrocknet sein, und nur die Freude bleibt. Die Annahme, die der Gläubige heute erfährt, ist der Anfang von etwas, das kein Ende kennt, der Freude des Vaters an den Werken seiner Kinder, die er selbst in ihnen gewirkt hat und die er nun mit ihnen genießt in alle Ewigkeit. Sechstens, blicke auf den Lohn, den Gott verheißen hat, aber blicke auf ihn mit den Augen des Glaubens, nicht mit denen des Kaufmanns. Der Kaufmann rechnet, so viel Einsatz, so viel Ertrag. Der Glaube vertraut, der Vater weiß, was seine Kinder brauchen, und er wird geben, was er verheißen hat, überbitten und verstehen. Jesus spricht im Gleichnis nicht von einem Tarif, sondern von der Freude des Herrn. Der Lohn des treuen Knechtes ist nicht ein vergrößerter Kontostand. Er ist die Gemeinschaft mit dem Herrn, geh hinein zu deines Herrn Freude. Das ist der Lohn, der auf die guten Werke folgt, nicht etwas, das man besitzen könnte, sondern jemand, bei dem man sein darf. Der Himmel ist nicht die Auszahlung einer Schuld. Er ist das Eintreten in die Freude dessen, der von Ewigkeit her geliebt hat und dessen Liebe nun ohne jedes Hindernis genossen wird. Wenn du Gutes tust und dabei an den Lohn denkst, denke an diesen Lohn, nicht an eine Vergütung, die dir zusteht, sondern an die Umarmung des Vaters, der dich empfängt und sagt, recht so, mein Kind. Tritt ein in meine Freude. Gebet. Herr, du Vater unseres Herrn Jesus Christus, wir preisen dich für die Wahrheit, die du in diesem Abschnitt deines Wortes und deines Bekenntnisses vor uns ausbreitest. Wir haben gehört, dass unsere besten Werke die Strenge deines Gerichts nicht ertragen können, und wir haben es geglaubt. Aber nun haben wir auch gehört, dass du diese selben Werke in deinem Sohn annimmst und belohnst, und wir können es kaum fassen. Dass du uns nicht nur vergibst, sondern unsere unbeholfenen Versuche, dir zu dienen, auch noch belohnst, das ist Gnade über Gnade. Lehre uns, in dieser Spannung zu leben, demütig, weil wir nichts verdienen, und dankbar, weil du alles schenkst. Bewahre uns vor dem Hochmut, der die Werke zählt, und vor dem Kleinmut, der sie für nichts erachtet. Lass uns dienen mit der Freude von Kindern, die ihrem Vater eine Überraschung bereiten, und mit der Gewissheit, dass du die Überraschung siehst, ehe sie fertig ist, und dass du dich an ihr freust, nicht weil sie vollkommen wäre, sondern weil sie von Herzen kommt. Du weißt, wie sehr unsere Werke mit Schwachheiten behaftet sind. Unser Beten ist zerstreut, unser Geben berechnend, unser Lieben lau, unser Dienen oft mehr um der Anerkennung als um deiner Ehre willen. Aber du siehst in Erleben den Funken der Aufrichtigkeit, den dein Geist entzündet hat, und diesen Funken bläst du nicht aus. Du fachst ihn an, du nährst ihn, du lässt ihn wachsen, bis an jenem Tag, an dem alles Unreine verbrannt sein wird, nur das aufrichtige Werk übrig bleibt, gereinigt durch das Blut deines Sohnes und angenommen um seinetwillen. Herr, lass deine Kinder fröhlich sein in deinem Dienst. Lass sie ihre Werke nicht wiegen, sondern wirken. Lass sie nicht auf die Mängel starren, sondern auf Christus schauen, der die Mängel deckt. Und wenn der Tag kommt, an dem du die Bücher öffnest und jedem gibst nach seinen Werken, dann lass uns stehen in jener Gerechtigkeit, die nicht unsere ist, und Werke vorweisen, die du selbst in uns gewirkt hast. Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib die Ehre, um deiner Gnade und Treue willen. Amen.